Wenn ihr eure Bibeln habt, dann schlagt doch bitte im 2. Samuel auf, Kapitel 5. 2. Samuel 5, wir werden die Verse 6 bis 25 heute Abend betrachten. So fahren wir fort mit der gesamten Geschichte des Samuel-Buches, der Samuel-Bücher. 2. Samuel 5, die Verse 6 bis 25. Hört nun die Worte des einzig wahren, lebendigen Gottes. Und der König, das ist David, zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Land wohnten. Die aber sprachen zu David und sagten, du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben. Denn sie dachten, David kann nicht hier hineinkommen. Aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. Und David sprach an jenem Tag, wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitungen erreicht und die Lahmen und Blinden, denen die Seele Davids Feind ist, dem wird eine Belohnung zuteil. Daher sagt man, es darf kein Blinder oder Lahmer ins Haus kommen. Und David wohnte in der Burg und nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum vom Milo an einwärts. Und David wurde immer mächtiger, und der Herr, der Gott der Herrscharen, war mit ihm. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David und Zedernstämme und Zimmerleute und Maurer. Und sie bauten David ein Haus. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königreich zu Ansehen gebracht hatte um seines Volkes Israel willen. Und David nahm sich noch mehr Nebenfrauen und Frauen aus Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war. Und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. Und dies sind die Namen derer, die in Jerusalem geboren wurden. Shamua, Shoba, Nathan, Salomo, Jibscha, Elishua, Nefek und Jafaya, Elishama, Elidia und Eliphelet. Als sie aber die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen sie alle herauf, um David herauszufordern. Als David dies erfuhr, zog er zur Bergfeste hinab. Die Philister aber waren gekommen und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, ziehe hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Und David kam nach Baal Perasim. Und David schlug sie dort und sprach, der Herr hat meine Feinde von mir zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Baal Perazim. Und sie ließen ihre Götzen dort, David aber und seine Männer nahmen sie weg. Aber die Philister zogen nochmals herauf und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter. Und David befragte den Herrn, da sprach er, ziehe nicht hinauf, sondern umgehe sie und falle ihnen in den Rücken, dass du von den Balsambäumen her an sie herankommst. Und wenn du in den Wipfeln der Balsambäume das Geräusch eines Einherschreiten hören wirst, dann bereite dich, denn dann ist der Herr vor dir hergezogen, um das Heer der Philister zu schlagen. Und David machte es so, wie der Herr ihm geboten hatte, und er schlug die Philister von Geba an, bis man nach Gesa kommt. Das ist Gottes Wort. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und wie wir zu diesem Wort kommen, bitten wir dich um sehende Augen und ein gehorsames Herz. Das erbitten wir im Namen Jesu. Amen. Nehmt bitte Platz. Wie wir durch die Samuel-Bücher durchgehen, ist es wirklich wie ein Gürtel, wo ein Loch, wenn man Gewicht verliert, dann wird der Gürtel enger geschnallt. Und so nähern wir uns, der Kreis wird immer enger. Wir nähern uns mehr und mehr der Klarheit Christi in diesem Buch. Wir haben jetzt das Königreich, das hier gekommen ist, das jetzt aufgebaut wurde. David ist nun der König. David erobert nun Jerusalem. Jerusalem, das die Propheten tötet, wie Jesus später sagen wird. Aber David etabliert hier die Linie, die Abstammungslinie, von der auch Jesus kommen würde. Und wir sehen auch die Zerstörung der Feinde des Herrn. David erobert. Und wir kommen zu diesem Text unter drei Überschriften heute Abend. Das erste, ein König vom Herrn gestärkt, die Verse 6 bis 10. Zweitens, ein vom Herrn eingesetzter König. Also erstens ein vom Herrn bevollmächtigter König, dann zweitens ein vom Herrn eingesetzter König und dann drittens ein König, der den Herrn um Hilfe erfragt. Das erste ein vom Herrn bevollmächtigter König, Verse 6 bis 10. Letzte Woche haben wir gesehen, wie David zum König gesalbt wurde. Also die erste Salbung war wahrscheinlich zwischen 8 und 15 Jahren, als David zum König gesalbt wurde im Kreis seiner Brüder. Und er war nicht wirklich König, bis er 30 Jahre alt war. Also er wartete, wenn er 15 war, dann hat er 15 Jahre gewartet. Und wir möchten betonen, wir leben in einem Volk, das dauernd wartet. Wir denken, wenn wir eine Woche warten, dann ist das bereits schon zu lange, dass der Herr seinen Willen in unserem Leben vollbringt. Aber David hat 15 Jahre gewartet, bis der Thron, der ihm verheißen war, eingenommen werden konnte. Das ist quasi der Höhepunkt, dieses große Ereignis, das wir letztes Mal betrachtet haben. Nachdem er nun König war, über Israel und Juda, ist das Königreich vereint, dass dieser kurze Bürgerkrieg zwischen dem Haus Sauls und Haus Davids, erinnern wir uns dann, wie Sauls Haus immer schwächer wurde und Davids Haus gestärkt wurde und schließlich wurde die Abstammungslinie von Saul zerstört und Davids Königtum vereinte nun alle Stämme Israels. Nun war das Warten vorüber für David. Aber die Handlungsnotwendigkeit war jetzt gekommen. Er hatte keine Zeit, sich in seiner Herrlichkeit zu sonnen, irgendwie seine Krone anzustupsen und zu denken, ah, okay, nee, er muss handeln. Er kann sich jetzt nicht einfach zurücklehnen und ausruhen. Sondern er hat nun die Aufgabe, die Feinde des Herrn zu zerstören. Und die Städte und Festungen zurückzuholen, die eigentlich Israel gehörten von der Verheißung des Herrn her, die ja bereits erobert waren zur Zeit Josuas. Das ist auch eine Aufgabe, eine Nachricht an die Gemeinde. Wir sollten Mission betreiben und die Welt hinausgehen, nicht unbedingt ins Ausland hier, sondern einfach in Deutschland. Wir sollten nicht nur auf der Couch sitzen und chillen, sondern wir sollten hinausgehen, Jünger machen, das Evangelium verkünden, nicht mit Lethargie und Trägheit, sondern mit Mut und Tatkräftigkeit. Die Jebusiter sind hier die ersten Feinde, die erwähnt werden. Sie sind Abkömmlinge der Kananiter. Die Stadt Jerusalem war eine sehr bekannte kanaanitische Siedlung, eine mächtige Festung. Sie war gut verteidigt. Sie ist auf einem Hügel. Ihr könnt das in den Bibelkarten sehen. Sie ist gut befestigt gewesen, eine große Verteidigung. Und bis zu diesem Punkt hatte Israel es nicht geschafft, diese Stadt zu erobern, die Stadt Davids, die Stadt Jerusalem. Während der Eroberung des Landes durch Josua 15,63 wurde gesagt, die Jebusiter, die Leute von Juda, konnten die Jebusiter nicht vertreiben und so lebten die Jebusiter inmitten dieser Zeit. Sie lebten dort. Inmitten von Israel. Und die Jebusiter waren weiterhin ein Problem für das Volk. Auch im Richterbuch sehen wir das, Richter 1, Vers 21, aber das Volk Benjamin konnte die Jebusiter, die in Jerusalem wohnten, nicht vertreiben. Und so wohnen die Jebusiter bis zum heutigen Tag beim Volk Benjamin in Jerusalem. Ihr seht also, dass sie Miteinwohner waren mit Israel in diesem Land. Israel war nicht in der Lage, dieses, diese Stadt zu erobern und sie aus ihrer Festung zu vertreiben. Aber gleichzeitig war das die Stadt, wo David den Kopf von Goliath gebracht hat in seinem ersten Sieg. Das war fast ein Vorgeschmack auf das, was David tun würde, wenn er König wird. Wir wissen nicht, wie die Reaktion war der Jebusiter, als er den Kopf des Riesen Goliath ihnen gebracht hat. Aber nun erobert er diese Stadt. Und da ist dieser Austausch zwischen der Armee Davids und der Jebusiter. Da ist diese Spötterei, die vor der Schlacht passiert. Die sagen, dass ihre Stadt so uneinnehmbar ist, dass sogar die Blinden und Lahmen diese Festung verteidigen, gegen Israel verteidigen können. Also die schwächsten Einwohner könnten auf den Wällen stehen von dieser Festung und leicht einfach vielleicht Dreck oder Steine auf die Israeliten werfen und sie alle zerstören. Es ist so einfach zu verteidigen. Sie spotten, verspotten David, sagen, das wird nicht klappen. Es erinnert fast an Der Herr der Ringe von Die zwei Türme von J.R. Tolkien. Da sind die Rollen zwischen Gut und Böse vertauscht, aber die Könige, der König Rohan, die Leute von Rohan gehen in diese Festung, Helm's Klamm, eine Festung, die uneinnehmbar war, die nie erobert werden konnte. Aber gleichzeitig war der Feind so mächtig, dass er schließlich diese Welle überwunden hat und eingebrochen ist in die Festung. Und in derselben Weise haben die Jebusiter gedacht, es ist unmöglich, dass diese Welle durchbrochen werden und die Stadt eingenommen werden kann. Aber unabhängig von diesem Spott, von diesen Drohungen gegenseitig, hat David doch diese Festung eingenommen. Die Festung Davids war nicht der Berg Zion, sondern eine Festung, die südlich vom Tempelberg war, südöstlicher Hügel von Jerusalem. Es wird vermutet, dass die Festung 60 Hektar eingenommen hat und die Stadt Davids auf der Rückseite davon ist da, wo Salomo schließlich den Tempel bauen würde. Wir sehen die Stadt, wie sie sich vorbereitet auf den kommenden König, den wahren König. Wie konnte David denn diese massive Stadt einnehmen? Da gibt es viele Debatten darüber, was mit diesem Wasserschacht gemeint ist. Aber ich war geschockt, wie Leute da argumentieren. Aber die meisten sind sich einig, dass es eine Art Quelle war, eine Schwäche in ihrer Verteidigung, die sie nicht gekannt haben, wo der Fluss Gihon durchfließt und die Festung mit Wasser versorgte. Diese Schwachstelle war die Achillesferse der Jebusiter und ermöglichte es David, die Stadt zu erobern. Das haben die herausgefunden, dass es diese Schwachstelle gibt. Und heimlich sind sie dann durch diesen Wasserkanal eingestiegen und konnten die Festung angreifen und erobern. In Vers 8 heißt es, dass die Lahmen und Blinden von David gehasst werden. Nach einer rabbinischen Auslegungstradition ging es dabei weniger um die Menschen, als vielmehr, es geht weniger um die Menschen, sondern um die blinden und lahmen kanaanäischen Götter. Wenn ihr euch an Psalm 115, Vers 5 erinnert, da heißt es, sie haben, wo es um die Narrheit solchen Göttern zu dienen, da heißt es, sie haben einen Mund, aber sie reden nicht, sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Und Vers 7, sie haben Hände, aber fühlen nicht, Füße, aber gehen nicht, und sie machen keinen Laut in ihrer Kehle. Es ist sehr wahrscheinlich, dass David das hier, diesen falschen kanonitischen Göttern zurechnet, dass sie lahm und blind sind, wenn ihr dann auch seht, später im Text, was er mit ihnen tut. Aber es konzentriert sich weniger auf die Leute, sondern auf die Eroberung der Kanaaniter als ein Ganzes. Denn diese tauben, stummen, dumpfen Götzen nicht in der Lage sind, David aus der Stadt fernzuhalten. David wohnt dann schließlich in dieser neu eroberten Festung, die er treffend Davids Stadt nennt. Und dort beginnt er mit baulichen Reparaturen. Millo ist eine Umschrift des hebräischen Wortes, das Stützbalken bedeutet. Stützbalken, die die Festung gehalten haben. David, wie ein guter Soldat, baut seine Festung immer mehr aus, macht diese Reparaturen, damit künftige Gegenangriffe abgewehrt werden können. Uns wird gesagt, dass David nur deshalb immer stärker wird, nicht weil David super stark ist und mächtig und toller Kommandeur ist, sondern er wurde stärker und größer, weil der Herr, der Gott der Herrscher, mit ihm ist. Hier ist wieder der Bundesname Gottes verwendet, der Gott der Heeren, der Armeen. Der Text verwendet diesen Bundesnamen Gottes des Herrn als Erinnerung, das ist diese, wo Gott ganz groß steht, der Herr mit Großbuchstaben. Der Name Jahwe, das erinnert an seine treue Bundesliebe, die Liebe, die er zu seinem Volk hat. Wenn ihr das seht, den Herrn in der Schrift, dann meint es den Bundesnamen, ich bin der Ich Bin, wie er zu Mosia sich vorgestellt hatte. Und der Herr, der Herrscher auch, steht für seine Macht und seine Kraft. Es ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Herrscher der Engel. Psalm 33, Vers 6 heißt es, dass durch das Wort des Herrn wurden die Himmel gemacht und durch den Hauch seines Mundes ihr ganzes Heer. Psalm 103, Vers 21, lobt den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener, die seinen Willen tun. Psalm 148, Vers 2, lobt ihn, alle seine Engel, lobt ihn, alle seine Herrscher. Wir werden also erinnert, dass Gott ein Kriegsgott ist, der für sein Volk kämpft, der mit seinem Volk kämpft. Er ist der Herr der Herrscher. Und wir werden auch daran erinnert, in diesem Abschnitt, an das Immanuel-Prinzip. Immanuel, Gott mit uns. Der Herr wich nicht von der Seite Davids durch all das hindurch. Und der Herr wird auch nicht von unserer Seite weichen. Der Herr ist immer mit uns. Und wir sehen das erfüllt im kommenden König, Jesus Christus. Wir nähern uns wirklich diesem davidischen Bund, wo Gott David auch verspricht, dass er eine ewig bestehende Dynastie haben wird. Wir bekommen hier einen Vorgeschmack, so wie es Jesaja in Kapitel 7, Vers 14 sagt. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Gott mit uns. Später in den Evangelien zeigt sich diese Erfüllung in Matthäus 1, Vers 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was so viel bedeutet wie Gott mit uns. Und selbst am Ende von Matthäus versichert Jesus uns, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Herr verspricht, wie er es David schon verheißen hat, dass er uns niemals verlassen und uns aufgeben wird. Ob du gerade in einer siegreichen Zeit stehst über deiner Sünde, oder ob du gerade in einer Zeit bist, wo du besiegt bist von deiner Sünde, der Herr ist mit dir. Der Herr kämpft für dich. Ob du in einer Zeit bist, wo du deine Feinde besiegst, oder wo du erobert wirst durch deine Feinde, der Herr ist mit dir. Immanuel, Gott mit dir. Ob du in einer Zeit der völligen Freude bist, oder in einer Zeit der Verzweiflung, der Depression und Angst, egal, der Herr ist mit dir. Der Herr vergisst dich nicht, Der Herr gibt dich nicht auf. Nicht so wie die Jünger von Jesu, die bei dem ersten Anzeichen von der Verfolgung geflohen sind, rennt der Herr nicht weg von uns. Und wie David bestärkt wurde durch den Herrn in seiner Königschaft, sind wir gestärkt durch seinen Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Du bist ein von Gott eingesetzter Priester, verzweifle nicht, der Herr ist mit dir. So haben wir zuerst gesehen, ein König, ein von Gott bevollmächtigter König, zweitens ein vom Herrn eingesetzter König, Vers 11 bis 15. Nun sehen wir, wie David wirklich in seine Königsrolle hineinfindet, wo er das Werk eines Königs tut. Er macht Verträge mit anderen Nationen, er setzt sein Königreich ein und macht hier einen Vertrag mit den Phöniziern, mit Hiram, dem König von Tyrus, das nun jetzt im Libanon liegt, im heutigen Libanon, dass er Materialien bekommt, um den Palast Davids neu zu bauen. König David wurde Zedernholzstämme gegeben, um seinen Palast zu bauen. Und wir erfahren, dass dies alles durch die Hand des Herrn geschah. Ich hatte das Privileg, tatsächlich die Zedern von Libanon zu sehen. Sie sind massiv. Das sind gewaltige Bäume, die ich weiß nicht wie lange schon dastanden. Und David hat diese gigantischen Bäume bekommen, um sein Königreich zu bauen, seinen Tempel aufzubauen. Und viele Leute, die viel Archäologie, Ausgrabungen gemacht haben, über die Stadt Jerusalem, haben herausgefunden, als Assyrien und Babylon den Tempel zerstört haben, das sind Schichten dieser Bäume, die bis zur Erde hinabgebrannt wurden. Also man hat diese Bäume gefunden in Ausgrabungen. David schließt hier Verträge mit anderen Nationen, Abkommen, um auch seine Herrschaft zu festigen. Und wir sehen nochmal, David etabliert sich nicht selbst, sondern der Herr hat ihn etabliert in diese hohe Position. Das wird in 2. Chronik 6,6 nochmal deutlich. Ich habe Jerusalem erwählt, dass mein Name dort sei. Und ich habe David erwählt, dass er herrsche über mein Volk Israel. Und nochmal, unbewusst, vielleicht unwissentlich für David, legt er den Grundstein für den Bau des Tempels. Und diese Bildung des Tempels wird uns in 2. Chronik 3, Vers 1, da heißt es, dass Salomo der ist, der das beginnt, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an dem Ort, den David bestimmt hatte, auf der Tenne Omans des Jebusiters. Also Jack findet, der Stadt Davids war der Berg Jerusalem, der Berg Moria, auf ihm wird Salomo den Tempel bauen. Der Berg Moria hatte im Alten Testament eine unfassbare Bedeutung, denn das war der Ort, an dem, wie uns gesagt wird, Abraham den Isaak opfern wollte. Er geht zu dem Berg Moria, wo später der Tempel gebaut werden wird, wo auch die Opfer für Gott vollbracht werden. Es ist derselbe Platz. Und als Jerusalem wiedergebaut wird, während der Zeit von Nehemia, als nach dem Exil, gehen sie wieder diesen neuen Tempel da auf dem Berg Moria. Das ist nicht nur ein wichtiger Ort für den Tempel und das so viel, worüber wir reden könnten. Die Bedeutung, diesen Tempel auf dem Berg Moria, ist auch der Ort, wo Melchisedek herkam. In 1. Mose 14, Vers 18. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Salem ist wie Jerusalem. Shalom, Salem bedeutet Frieden. Und Jeru ist Stadt, also Stadt des Friedens. Und Melchisedek, dieser Priester, ist einer, der uns wieder auf Christus hindeutet. Und er kommt von dieser Stadt. Und es wird uns gesagt von dem Autor von Hebräerbrief, Hebräer 7, Vers 1 bis 3, denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester des höchsten Gottes, begegnete Abraham, als er von der Schlachtung der Könige zurückkehrte, und segnete ihn. Und ihm gab Abraham den zehnten Teil von allem. Er ist zuerst, der Übersetzung nach seines Namens, König der Gerechtigkeit. Und dann ist er auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht und hat weder Anfang noch Ende der Tage, sondern gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Also das Priestertum Jesu, der sich selbst geopfert hat, kommt durch die Ordnung Melchisedeks. Hebräer, um ein Priester zu sein, musstest du eigentlich ein Levit sein. Aber dieser mysteriöse Melchisedek ist bereits ein Priester des höchsten Gottes. Und er tritt hier auf für einen Augenblick im Alten Testament. Tatsächlich nur ein Satz im Alten Testament. Und doch ist dieser Priester so wichtig. Der Hebräerbriefautor sagt uns die Verse 14 bis 17 in Kapitel 7. Denn es ist offensichtlich, dass unser Herr von Juda abstammte. Und im Zusammenhang mit diesem Stamm sagte Mose nichts über Priester. Das wird noch deutlicher, wenn ein anderer Priester nach dem Vorbild Melchisedeks auftritt. Nicht aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift über die leibliche Abstammung, sondern durch die Kraft des von unzerstörbaren Lebens Priester geworden. Denn es wird von ihm bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. So ist also das Königreich von David durch den Herrn errichtet, der seinerseits einen Nachkommen garantiert, welcher für immer auf seinem Thron sitzen wird. Aber noch mehr, der Ort, der erobert wurde, war auch der Ort, von dem Jesus aus sein Priestertum errichten würde. Und Salomo wird den Tempel später auf dem Berg Moria bauen, der auf Jesu eigenes Opfer am Kreuz. Er ging in den Tempel, hat ein Opfer ein für alle Mal geopfert, das Blut all der Tiere verblasst vor dem ewigen Opfer, ewig gültigen Opfer Christi. All das ist zuvor bestimmt worden und vom Herrn herbeigeführt. Jeder kleine Schritt von 1. Mose 3, Vers 15 bis zum Neuen Testament. Ihr hört Pastoren und Theologen über diese rote Linie, die durch die Bibel führt. Und hier sehen wir diese Linie sehr deutlich, wie sie dicker wird, wie wir uns vorbereiten auf diese Epoche von Jesus. Aber mit all dem Positiven, das hier vor uns gezeigt wird, wird uns aber auch noch ein Einblick in die Sündhaftigkeit Davids gewährt. Im Gegensatz zu Christus ist David nicht perfekt. Nicht einmal im Entferntesten. Wir sehen das hier leider auch bald noch deutlicher. David setzt die Bräuche der Königen des Nahen Ostens fort, die sich viele Frauen und Konkubinen genommen haben, also Geliebte. Das ist eine klare Übertretung gegen 5. Mose 17, Vers 17, wo steht, er, also König, soll sich nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz sich nicht abwendet, und er soll sich nicht zu viel Silber und Gold anhäufen. Wir erhalten einen kleinen Einblick in Davids Söhne. Zwei von ihnen stechen besonders hervor, Salomo und Nathan. Beide waren die Söhne der unerlaubten Beziehung, die David mit Bathsheba hatte, wie in 1. Chronik 3, Vers 5 erwähnt. Diese wurden ihm in Jerusalem geboren. Shimia, Shobab, Nathan und Salomo, vier von Bathsheba, die Tochter Amiels. Wir erfahren noch etwas über Nathan. der ist, der hier nur auftritt und dann wieder in der Geschichte versinkt. Aber Nathan, ist ein Teil von Josefs Linie, dem irdischen Vater der Linie Jesu. In Lukas 3,31, der Sohn von Melea, der Sohn von Männer, der Sohn von Matata, der Sohn von Nathan, dem Sohn Davids. Also Matthäus und Lukas ziehen zwei Linien von Jesus zurück, dass er der Messias ist, der Erbe Davids und der wahre Sohn Davids, einmal die Linie Marias und einmal die Linie Josefs. Und selbst unter diesen unbiblischen Hochzeiten und Ehen, Verbindungen, die David hatte, die David auch eingegangen ist, kommt immer noch diesen verheißene Same durch eine unerlaubte Beziehung. Hier ist also ein kleiner Hoffnungsschimmer im Leben von Jesu Christi. Wir sahen also den von Gott eingesetzten König, den von Gott bemächtigten König. Und jetzt sehen wir das dritte, ein König, der den Herrn um Hilfe anfleht. Verse 16 bis 25. Im Gegensatz zu Saul sucht David allezeit den Herrn um Leitung. Und es wird auch dieser Überblick über die Kampagne der Philister gegeben. Nun konnten sie ihre Rache an David vollziehen, wie er nun als König eingesetzt ist. Als König über das Königreich. Und wahrscheinlich haben die Philister für eine Weile nur gedacht, dass David vielleicht wie Saul enden würde, dass er ein leichter Feind sei, leicht zu erobern. Aber sie wussten nicht, dass es der Herr war, der an Davids Seite steht. Nicht nur Menschen, sondern der Herr, der vor David einherzieht, der ihn auch berät und der ihm zeigt, wie dieser große Sieg zustande kommt. Da ist ein Muster, das sich bei David hier zeigt durch die Samuel-Bücher. Wir sehen, wie David den Herrn fragt, im Gegensatz zu Saul. David sucht den Herrn selbst um Leitung an. Und das dient bereits als ein Vorbild für uns. Wir sollten Gott suchen, um seinen Willen für unser Leben zu erfahren. Suchen wir den Herrn um Leitung oder wenden wir uns dem Heidentum zu, dass wir unser Schicksal erfahren oder was uns passieren soll? Schauen wir auf Astrologie oder Tarotkarten oder sonst was, um irgendwelche Vorsehung zu sehen? Nein. David sucht den Herrn, damit du seine Leitung erfährst. Viele von uns gehen oft außerhalb der Schrift auf der Suche nach Gottes Willen, aber der Herr hat den Herrn gefragt und bekommt Hilfe bei seinen Entscheidungen. Der Herr spricht nicht verbal zu uns, aber er spricht durch sein einmal gesprochenes Wort. Die Schrift ist so relevant für uns. Der Herr fragt den Herrn und bekommt eine Prophezeiung, eine Botschaft des Herrn. Die Art und Weise, wie Gott heute zu uns spricht, wie er zu uns prophetisch redet, ist sein geschriebenes Wort. Die Heilige Schrift ist völlig ausreichend für alle Aspekte unseres Lebens. Gott spricht nicht in leisen Tönen oder durch selbsternannte Apostel oder Propheten. Er hat durch seinen Sohn gesprochen. Es ist abgeschlossen und es ist von ihm. Und so spricht er durch sein Wort, durch seinen Sohn, der diese Botschaft überträgt durch den Heiligen Geist in der Heiligen Schrift. Wir haben heute Morgen im Amtsträgertraining gesprochen über das Westminster-Bekenntnis Kapitel 1, Abschnitt 5, über das interne Zeugnis der Heiligen Schrift, die Wahrheiten, die wir in den Schriften finden. Die Autorität der Schrift haben wir auch besprochen. Sie ist klar in ihren Teilen, die auch bezüglich der Errettung reden. So ist die Schrift deutlich und bestätigt sich selbst. Wenn wir den Herrn fragen, dann fragen wir ihn in seinem Wort. Vielleicht kommen wir an den Punkt, an dem wir den Herrn fragen und sein Wort auch durchforschen. Aber im Gegensatz zu David handeln wir nicht. Das ist der dritte Teil hier, den wir bei David sehen. Er fragt den Herrn, er sucht den Herrn, er bekommt eine Botschaft vom Herrn und dann geht er dieser Botschaft nach. Er handelt dementsprechend. Er handelt, wie der Herr ihm befiehlt. David war ein Mann der Tat. Aber was macht David zuerst? Wir erfahren, dass er sich in seine Festung zurückzieht. David hatte viele Festungen. Wir sind nicht ganz sicher, welche Festung er jetzt sich hier zurückzog. Aber wir haben diesen Moment, wo er seine Pause sich nimmt, sich zurückzieht und sich selbst mit den Gedanken Gottes zu beschäftigen. Und manchmal in unserem Leben müssen wir uns auch für einen Moment aus dem Kampf zurückziehen und den Herrn suchen. Im Nachdenken über sein Wort, im Gebet suchen, wie er sich offen auch offenbart hat. David geht in die Festung, vielleicht mit dem Gedanken an ist vielleicht ein geistlicher Rückzug, um die Führung des Herrn zu suchen. Und wir müssen dieselbe Haltung haben, wenn wir konfrontiert sind mit dem Leben, dass wir uns im Herrn Zuflucht suchen. Wie David im Psalm 94 sagt, der Herr ist meine Festung und mein Gott und der Fels meiner Zuflucht. Im Psalm 18, Vers 2, der Herr ist mein Fels und meine Burg und meine Retter, mein Gott, mein Fels, bei dem ich Zuflucht suche, mein Schild und das Horn meines Heils, meine Festung. David findet hier also Trost, Frieden, wenn er sich in die Festung des Herrn begibt und sich auf dessen Stärke verlässt, dass er ihn durchträgt, wo ja die Feinde sich vor ihm versammeln, diese Großangriffe auf ihn starten. Doch der Herr verspricht, dass sie untergehen werden. In den Versen 19 und 24 verkündet der Herr, dass David der Sieger gegen die Philister sein wird. In 2. Samuel 5, Vers 20 erfahren wir von dem Ausmaß der Zerstörung. David kam nach Baal Perasim und David schlug sie dort und sprach, der Herr hat meine Feinde von mir zerrissen, wie Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Baal Perasim, also der Herr des Durchbruchs. Das hat mit dem Bundesnamen des Herrn nichts zu tun, aber es weist auf die Tatsache hin, dass der Herr der Sieger war. Das heißt nämlich Herr und Meister in Hebräisch. Diese völlige Zerstörung wie eine Flut. Davids Armee bricht durch die Reihen der Philister und zerstört sie völlig. Diese Schlachten dienen als Gegenstück zu dem Angriff, den die Israeliten in 1. Samuel 4 und 5 durch die Philister erlitten. Wenn ihr euch erinnert, am Anfang von Samuel, da waren die Israeliten, sie waren bei Afek besiegt. Die Philister erbeuteten die Bundeslade und brachten sie in ihre eigenen Tempel als Zeichen dafür, dass Israel besiegt worden war. Der Gott Israels. Das ist der große Abschnitt, wo die Bundeslade vor dem Gott Dagon sitzt und der Dagon fällt um, die Statue, sie wird wieder aufgestellt und dann wird die Statue nochmal umgeschmissen, also ist umgeworfen, diesmal zerbrochen und das sind die Götzen der Philister hier zerstört worden und völlig vernichtet. Und es wird nicht passiert und nicht erzählt, was mit den Götzen hier in 2. Samuel 5, 21. Es ist wichtig, die Schriften zu durchforschen. Es klingt, als würden David und seine Männer sie selbst gesammelt haben für sich. Aber in 1. Chronik 14, Vers 12 erfahren wir Einzelheiten. Sie ließen ihre Götter dort und David gab Befehl und sie wurden verbrannt. Also diese tauben, stummen, nutzlosen Götzen, die keinen Nutzen hatten, diese Götzen wurden zerstört. Es erinnert an eine Predigt, die John Knox, den viele von uns kennen als Namen. In 1559 hielt er eine feurige Predigt gegen den Götzendienst, der überall in den Kathedralen auch stattgefunden hat, mit all den Heiligen und Maria und Jesus als Götzenbilder in Perth überall. Das führte zu einem Aufstand. Das war jetzt nicht sein Ziel, aber es hat einen Aufstand ausgelöst. Er begann so feurig, dass dann der Priester in die Kirche kam, um sich auf die Messe vorzubereiten. Ein kleiner Junge warf einen Stein auf den Priester, zerbrach eine Ikone in der Nähe des... Also der Junge wusste, was die Messe repräsentiert, eine erneute Kreuzigung Christi. Und als er den Stein nach dem Priester schmeißt, zerbricht eine Ikone, die in der Nähe ist, und das Chaos hat seinen Lauf genommen. 2 Tage lang rannten die Protestanten durch die Stadt Perth und zerstörten römische Götzenbilder. Zugegeben, also es geht nicht darum, einen Aufstand gegen die Götzen zu starten. Und es geht nicht darum, jetzt alle römischen Kathedralen zu stürmen. Aber es ist passiert, weil John Knox einfach nur gepredigt hat. Er hat Gottes Wort gepredigt, hat die Wahrheit bestätigt. Es geht zu dem zurück, was David und seine Männer getan haben, dass sie diese Götzen vernichten. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt Aufstände machen sollen oder gesellschaftliche Unruhe auszulösen. Aber es geht darum, es geht um die Natur von Götzen, was sie auf unsere Herzen auch auswirken. Sie sollten verbrannt werden. Das heißt nicht, dass wir jetzt in die Straßen rennen müssen und alles verbrennen müssen, was Götzenbilder heißt, sondern Dinge, die unserem Herzen lieb sind, aber nicht gottgemäß sind, die wir anbeten, die wir dienen, über Gott setzen. John Calvin nennt unser Herz eine Götzenfabrik. Also wir produzieren Götzen Tag und Nacht. Wir dienen anderen Dingen und nicht Gott. Zugegebenerweise haben sie nicht die Form von Baal oder Moloch, aber sie haben die Form von Fernsehen, Videospiele, iPhones, Internet, Sport, Urlaub und so weiter. Das sollten wir im Feuer verbrennen, also im übertragenen Sinn, dass sie uns nicht gefangen nehmen und uns in die Irre führen, weg vom Herrn. Das sind 2 Dinge, die unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Gott selbst und die Götzen. Und wir sollten darum kämpfen, die Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. Durch diesen Abschnitt lernen wir auch, dass wir nicht unbedingt in einem physischen Krieg stehen, dass wir Festungen erobern und Eroberungen machen. Aber wir befinden uns tatsächlich in einem geistlichen Kampf. Jeden Morgen, wenn du aufwachst als Christ, dann bist du unmittelbar an der Frontlinie. Du bist in den Schützengräben. Du bist in einem Bataillon und bist sofort unter Feuer, unter Dauerfeuer. Der Teufel schießt ununterbrochen auf uns, mit Kanonen, mit Maschinengewehren, geistlich gesehen. Und er bekämpft uns auch psychologisch, seelisch. Es ist ein völliger Krieg, in dem wir stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn wir dem Herrn ergeben sind, wie es David war, wenn wir zuversichtlich uns an den Herrn halten können, wenn wir in die Zuflucht des Heiligtums des Herrn gehen können und uns auf ihn verlassen, wenn wir uns auf ihn verlassen, auf das, was Christus selbst vollbracht hat an unserer Stadt, dann können wir sagen wie David: Der Herr ist meine Festung, er ist mein Fels, er ist meine Zuflucht, er ist mein Herr. Damit lasst uns nun im Gebet dem Herrn nahen. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich als ein Volk, das tatsächlich im Krieg steht, das kämpft um geistliche Dinge, Einige kämpfen auch körperlich. Wir kämpfen gegen Unterdrückung, Bedrückung, alle möglichen Dinge, die uns wegführen wollen von dir. Aber durch die Kraft deines Geistes befähige uns doch, und diese Sünden zu erobern und abzutöten, dass wir uns zu dir wenden inmitten des Konflikts, dass wir uns auf dich verlassen als unseren wahren und guten Hirten, der tatsächlich schon durch das Todestal geschritten ist und der uns führt zu grünen Weiden und der uns Gnade schenkt, uns versorgt mit dem, was Christus an unserer Stadt erkämpft hat. Stärke dein Volk. Und das bitten wir im Namen Jesu. Amen.